Ostersonntag, das ist ein ganz besonderer Tag für Christen. Der Ostersonntag hat eine zentrale Bedeutung für den christlichen Glauben. An diesem Tag ist etwas für Menschen Unglaubliches, eigentlich nicht Nachvollziehbares passiert. Etwas, was schwer verständlich ist. So unglaublich, dass selbst die Zeuginnen und Zeugen dieses Wunders es nicht glauben konnten. Das ist auch interessant, dass die Bibel da so ehrlich ist. Die Apostel, leeres Gerede, eine andere Übersetzung sagt, leeres Geschwätz. So ehrlich ist die Bibel, das Wort Gottes. Sie haben es abgetan. Und man kann es auch irgendwie verstehen, oder? Das ist so unmöglich, dass da jemand aufersteht von den Toten. Interessanterweise haben sie das ja schon erlebt mit Lazarus, bloß Lazarus ist wieder gestorben. Diese Auferstehung ist eine ewige Auferstehung. Unmöglich, oder? Tatsächlich am Ostersonntag feiern wir das menschlich Unmögliche. Deshalb gehen auch Menschen in die Kirche. Das menschlich Unmögliche. Das Unglaubliche. In 1. Korinther Kapitel 15, 21 folgende heißt es: Der Tod kam durch einen Menschen in die Welt. Entsprechend kommt es nun auch durch einen Menschen zur Auferstehung der Toten. Genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. Das Wunder der Auferstehung ist zentral für den christlichen Glauben. So predigt zum Beispiel auch im Neuen Testament der Petrus darüber. Den hat Gott auferweckt, predigt er in der Apostelgeschichte, und hat ihn befreit aus den Wehen des Todes, denn es war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten wurde. Interessante Predigt. Was die Leute damals so gedacht haben, wo der das gepredigt hat, ne? Gibt es sowas wirklich? Die Botschaft der Auferstehung wurde jedoch immer wieder angezweifelt. Auch heute. Ich verstehe das auch. Nicht nur von Agnostikern oder Menschen, die sagen, es gibt keinen Gott, Atheisten. Nein, interessanterweise auch von Christen. Ist das nicht interessant? In der korinthischen Gemeinde gab es solche Christen, die nicht an eine Auferstehung der Toten glauben konnten. Und das ist gar nicht so weit weg, zeitlich gesehen, von diesem Ereignis. Wir sehen also relativ nah an diesem Ereignis der Auferstehung, da gab es doch schon einige, die gesagt haben, das passt irgendwie nicht. Das kann doch gar nicht sein. Und da liest man im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 11 bis 12 folgendes. Im Übrigen ist die Botschaft, die wir verkünden, schreibt Paulus, ob nun ich oder die anderen Apostel, immer dieselbe. Ist auch interessant, ne? Man braucht gar nicht so oft in die Kirche gehen, das ist immer das Gleiche. Und diese Botschaft ist es auch, die ihr im Glauben angenommen habt. Also im Vertrauen, dass das stimmt, was man da hört. Christus wird somit als der verkündet, den Gott von den Toten auferweckt hat. Und jetzt wird ein bisschen ernst, der Paulus. Ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt der Blutdruck etwa steigt, auf 180, vielleicht sogar über 200. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Sagt er damals den Korinthern, Christen übrigens. Paulus hätte auch sagen können, habt ihr eigentlich die Kernbotschaft der guten Nachricht des Evangeliums nicht verstanden? Er hat nicht gesagt, glaubt ihr überhaupt? Nee. Aber wenn ich das jetzt gewesen wäre, hätte ich vielleicht gesagt, Freunde, Freunde, was ist los mit euch? Paulus fährt dann fort, die Verse 13 bis 17, und versucht das zu erklären. Angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Das ist klar. Um es noch einmal zu sagen, Jesus macht das ein bisschen anders, sagt er mal, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Paulus sagt hier in Vers 16, um es euch noch einmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Das ist heute ein Thema. Es ist doch alles Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Also, wenn es keine Auferstehung gibt der Toten, also der Menschen, die an Christus glauben, wenn es kein ewiges Leben gibt, wenn das alles nur Blabla ist, eine Illusion ist, dann ist der ganze Glaube für den irgendwas. Dann braucht man auch nicht wirklich in die Kirche zu gehen. Man kann da gute ethische Geschichten hören, schöne Predigten, ja, so kurz vorm Mittagessen, vorm Hähnchen. Bei uns gibt es heute Pute, ist doch auch was Leckeres, ja. Aber was bringt das alles? Was bringt es wirklich? Also ein klares Wort. 18, 19 Verse geht es dann weiter. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Und wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Was meint Paulus damit? Er will sagen, dass wir dann nicht diese unerschütterliche, herrliche Hoffnung in uns haben, die sich schon jetzt auf das ewige Leben bei Gott freut. Man könnte auch sagen, Christen, die nur im Jetzt leben, nur für das Jetzt beten, das ist bedauernswert. Das sagt Paulus hier. Christen, die nicht glauben können, dass es ein ewiges Leben gibt, tja. Wer in Heidelberg mal war, da gibt es ein Krankenhaus, das heißt Salem, da steht ein großer Spruch im Wartesaal: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, ich will euch ein neues Leben schenken. Im Krankenhaus. Was haben diese ganzen Leute da im Krankenhaus für eine Hoffnung, der eine oder andere, der da sitzt? Und da gibt es nochmal diesen Bibeltext im Krankenhaus. Damit Hoffnung entsteht, damit Glaube entsteht. Der Glaube an die Auferstehung ist also kein Beiwerk des christlichen Glaubens. Vielleicht, ja. Kein nice to have, sondern tatsächlich zentral. Und weil das so ist, hatte Jesus seine Jünger schon auf das vorbereitet, was passieren wird. Aber Jesus hat viel erzählt, das gleiche in Predigten. Ja, da wird auch viel erzählt. Was bleibt denn immer hängen? Und Jesus sagt dann in Lukas 9, Vers 22, denn der Menschensohn wird vieles erleiden müssen und wird von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er wird getötet werden und 3 Tage danach auferstehen. Also wenn ich mit Jesus da so unterwegs gewesen wäre, ich kenne mich ja selber, ich bin auch so ein bisschen so ein Thomas-Typ, ne? Ich hätte auch gesagt, Junge, ich sehe ja schon viele Wunder, die du gemacht hast, aber so auferstehen nach 3 Tagen aus dem Grab. Schauen wir mal, ne? Also eigentlich war es für die Nachfolger Jesu klar. Jesus wird von den Toten auferstehen. Und zwar nicht wie Lazarus, der wieder gestorben ist, sondern ein für allemal ewig leben. Aber so klar war es anscheinend doch nicht. Jetzt kommen wir zu dieser Geschichte Lukas 24, 1-11, die wir gerade gehört haben. Die Realitäten, die neutestamentlichen, sind doch andere. Da heißt es im Vers 1-4, doch am ersten Tag der neuen Woche nahmen sie in aller Frühe die Salben, die sie zubereitet hatten, und gingen damit zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein, mit dem man den Eingang des Grabes verschlossen hatte, weggewälzt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein, aber der Leichnam von Jesus, dem Herrn, war nirgends zu sehen. Und während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in hell leuchtenden Gewändern zu ihnen. Also hier kommen Frauen am ersten Tag der Woche, das ist der Sonntag, zum Grab. Deshalb feiern Christen auch am Sonntag Gottesdienst. Der Sonntag ist der Tag der Auferstehung. Und diese Frauen waren mutig, denn sich öffentlich zu Jesus bekennen, das war zwar relativ früh, trotzdem gefährlich. Wer weiß, wer da vielleicht sonst noch war. Es konnte gefährlich werden. Und diese Frauen waren voller Treue und Liebe zu Jesus. Nicht die Apostel waren da. Die Frauen waren da. Die waren zuerst da. Wenn er schon nicht mehr lebte, wollten sie ihm doch wenigstens die letzte Ehre erweisen. Und dann folgte eine völlige Überraschung. Das Grab war offen und der Leichnam war weg. Ich frage mich, warum waren sie eigentlich überrascht? Jesus hatte so alles erzählt. Er wird leiden, er wird auferstehen. War doch eigentlich alles klar. Und jetzt kommt es genau so, wie es Jesus gesagt hatte. Die Reaktion der Frauen zeigt deutlich, dass sie in keinster, aber auch in keinster Weise an die Auferstehung gedacht bzw. geglaubt haben. Da war nichts von Auferstehungsglaube. Null. Es herrschte ihm keine Freude, sondern Verwunderung und Ratlosigkeit. Und Gott sei Dank greift Gott ein. Übernatürlich. Das brauchen wir übrigens auch. Nur das Hören reicht, glaube ich, nicht. Gott greift übernatürlich ein und in diesem Falle jetzt hier mit zwei Engeln. Und das Ziel ist, den Glauben der Frauen wieder zu erwecken. Da heißt es dann in Vers 5, die Frauen erschraken und wagten nicht aufzublicken. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Was macht ihr hier? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und so wie die Frauen nicht mit der Auferstehung gerechnet haben, so haben die Engel nicht mit solchem Unglauben gerechnet. Wie können Menschen den Lebendigen, und der Lebendigen in Offenbarung steht für Gott, wie können Menschen Gott bei den Toten suchen? Für Engel ist das völlig absurd. Das, was für uns manchmal völlig absurd ist, das Übernatürliche, ist für die geistliche Welt teilweise nicht nachvollziehbar, wie schwer wir uns mit Sachen tun. Man könnte auch sagen, so wie damalige und heutige Menschen den Kopf schütteln, wenn sie von der Auferstehung Jesu hören, so schütteln die Engel mit dem Kopf über die Unfähigkeit der Menschen, mit dem Übernatürlichen, mit der Auferstehung zu rechnen. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Und da die Engel alles gehört hatten, was Jesus in der Vergangenheit gelehrt hatte, sagten sie es den Frauen nun frei heraus. Vers 6-8. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat. als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden, er muss gekreuzigt werden und wird 3 Tage danach auferstehen. Und da erinnerten sich die Frauen. Ist das nicht toll? Vielleicht kennst du das auch aus deinem Leben, ja, wo auf einmal Glaube entsteht. Das merkt man meistens im Herzen. Ich habe so eine Situation schon mehrfach gehabt, wo ich dachte, wow, ja. Wenn es dich gibt, Herr, dann will ich dir folgen, dann will ich dir glauben. Da erinnern sich die Frauen an jene Worte Jesu. Und mit dieser Erinnerung kehrte ihr Glaube, also ihr Vertrauen zurück. Tatsächlich, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Wir müssen den Lebendigen, wir müssen Gott nicht bei den Toten suchen, wir sind hier falsch. Wo suchen wir? An falschen Orten, falsche Gedanken, falsche Bücher, falsche YouTube-Clips, wo suchen wir? Es gibt doch vieles Richtige. Wir sind hier falsch. Wir suchen am falschen Ort. Ich war eine Zeit lang mal in Amsterdam in Coffeeshops unterwegs. Da zieht man sich seinen schönen Joint rein und ist mit Kumpeln zusammen, man nimmt sich in die Arme und hat sich lieb. Und irgendwann habe ich gemerkt, hier suche ich falsch. Zumal, wenn dann kein Stoff mehr da war, dann waren die gar nicht mehr so lieb. Hier finde ich definitiv kein Leben. Unglaublich. Es ist tatsächlich geschehen, der Herr ist auferstanden. Ein Wunder ist geschehen. Manchmal sieht man das auch in den Bergen, dass Leute da so Kapellen hinbauen. Und das ist im Regelfall so, weil in deren Leben ein Wunder geschehen ist. Weil sie gesagt haben, Herr, wenn du meine Frau heilst, meine Tochter, was auch immer, oder wenn diese Beziehung wieder gekittet wird. Ich bin am Ende. Aber Herr, wenn es dich gibt, dann greif du ein. Und dann werde ich dir hier eine Kapelle hinsetzen. Die eine oder andere Kapelle, die es da gibt, das eine oder andere Kreuz, was man in den Bergen sieht, ist da so hingestellt worden, weil vorher was geschehen ist. Er ist wahrhaftig auferstanden. Vers 9 und 10. Und so kehrten sie vom Grab in die Stadt zurück und berichteten das alles den 11 Aposteln und allen anderen Jüngern. Bei den Frauen handelte es sich um Maria aus Magdala, um Johanna und um Maria, die Mutter des Jakobus, zusammen mit einigen anderen Frauen, die bei ihnen gewesen waren, erzählten sie den Aposteln, was sie erlebt hatten. Könnt ihr euch das vorstellen, was das, wie sie gesprüht haben? Der Herr ist auferstanden, was sie erlebt haben mit den Engeln, voller Begeisterung. Sie hatten nämlich nicht nur gehört, sondern erlebt. Das ist der große Unterschied. Dieses Erleben fehlte den Aposteln noch. Es heißt in Vers 11, aber diese hielten das alles für leeres Gerede und glaubten ihn nicht. Das Gleiche passiert heute auch. Du erzählst irgendjemand, was du erlebt hast und du merkst, das kommt gar nicht an. Es kommt beim anderen nicht an, was du mit Gott erlebt hast. Deshalb, wenn Leute sagen, Zeugnisse in der Gemeinde sind wichtig, sind tatsächlich wichtig, aber es kommt manchmal gar nicht an. Ja gut, kann das wirklich sein? Fragezeichen. Leeres Gerede ohne Inhalt, so heißt es hier in der neuen Genfer Übersetzung, die Elberfelder übersetzt mit Geschwätz. Das ist doch noch schöner, oder? Geschwätz. So, dann gibt es noch die englische New International Version, die übersetzt mit Nonsens. Zu Deutsch dummes Zeug. Die, die Jesus Christus nachgefolgt sind, diese hielten das alles für dummes Zeug. Na, wenn die da so begeistert von reden, dann würde ich auf jeden Fall mal nachdenken. Auch wenn ich meine Zweifel habe. Das ist übrigens für uns auch wichtig als Kirche. Nicht sofort dummes Zeug, leeres Gerede, sofort den Stempel draufdrücken. Ne? Nee, nee. Wenn eine kleine Spalt offen ist, auch in unserem Denken, kein geschlossenen Rahmen bitte. Es darf was offen bleiben. Für die Apostel damals dummes Zeug. Die Apostel haben die Worte Jesu, dass er auferstehen wird, das haben sie ja auch gehört. Und jetzt noch das Zeugnis der Frauen nicht ernst genommen, wo sie doch eigentlich wussten, dass im Alten Testament, wenn das aus zweier Zeugen Mund kommt, dann hat das Gültigkeit. Sie haben es von Jesus gehört, nicht ernst genommen. Sie haben es von den Frauen jetzt gehört, auch nicht ernst genommen. Ich gehe sogar weiter. Sie haben es verachtet. Also ich kenne das auch von mir. Ich habe auch schon das eine oder andere gehört, wo ich gedacht habe, du, wie jetzt in China Platz Reis aufgeht, ne? Oder du erzählst mir das. Also mit einem harten Herzen. Und später begegnen auch die Apostel dem Auferstandenen. Ich sollte besser sagen, Jesus Christus ist den Aposteln begegnet, sonst wäre hier Ende gewesen mit Kirche. Ende gewesen. Und das ist auch eines der vielen Belege dafür, dass die das mit Sicherheit nicht erfunden haben, dass Jesus auferstanden ist. Weil jetzt eine neue Religion gründen würden, wollten, die haben es selber nicht geglaubt. Null haben sie das geglaubt. Gott sei Dank ist das auch bei uns so, dass Gott uns nahe kommt. Sonst haben wir ein Problem. Jetzt konnten auch sie sagen, das Unmögliche ist möglich geworden. Das war bei den Emmaus-Jüngern. Auf einmal kommt Jesus dazu, erzählt aus dem Alten Testament und da passiert was in ihrem Herzen. Andere haben ihn dann gesehen. Und dann gibt es auch einen Thomas. Ich bin auch ein Thomas. Man kann mir viel erzählen. Ich komme ursprünglich aus dem Maschinenbaubereich. Ja, da wird nicht viel geglaubt. Da gibt es Fakten. Und die Fakten sind, okay, Thomas oder Frank, komm mal da hin, leg mal deine Hand, deine Finger in die Wundmale. Und auf sowas lässt sich Gott auch ein. Und dann geht es aber in die Knie. Dann haben auch die Apostel ihren Kopf gebeugt, wie bei den Engeln, wo die Frauen das getan haben. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Auch sie hatten jetzt Übernatürliches erlebt. Nur das Hören reichte anscheinend nicht. Ich glaube, das ist auch heute noch so. Deshalb ist es wichtig, von Herzen zu beten, wenn man das möchte, Herr, begegne auch mir. Ich brauche eine Begegnung mit dir. Der eine erzählt mir dies, der andere erzählt mir das. Begegne mir bitte. Schenke mir die Sensibilität, dich in meinem Alltag wahrzunehmen. Und Herr, schenke mir Vertrauen in dein Wort, die Bibel. Und Herr, das finde ich noch ein ganz wichtiges Gebet, vergib mir mein Unglauben. Vergib mir, dass ich dir nicht wirklich vertraue. Ich komme zum Schluss. Die Auferstehung Jesu und sein Sieg über die Macht des Todes ist der Gipfelpunkt des christlichen Glaubens. Alle Evangelien münden in diese Geschichte der Auferstehung. Der Glaube an die Auferstehung gibt Antwort auf existenzielle Fragen wie, was kommt nach dem Tod? Hat mein Leben einen tieferen Sinn? Auch für Christen, die nur für das Jetzt hier leben und beten. Hat mein Leben einen tieferen Sinn, einen weiteren Sinn? Ich bin gewiss, Christen haben eine berechtigte Hoffnung, dass auch sie nach ihrem Tod zu einem ewigen Leben mit Gott auferstehen werden. Das glauben übrigens auch die Juden. Wer schon mal am Ölberg war, ja, die ganzen Gräber, die da sind, die sind alle so ausgerichtet, wenn der Messias wiederkommt. Und die Leichen sind da alle so reingelegt, ja, dass, wenn die Auferstehung kommt, ja, dass dann die Leichen, die Deckel aufgehen und man alle Leichen Richtung Jerusalem schauen. Das ist sehr interessant. Wie das denn genau sein wird, das werden wir dann sehen. Aber eins ist wichtig für heute: Das Unmögliche ist möglich geworden. Amen.